Das, Wade. Nur ihr konntet so etwas wagen. Das imperiale Zentrum wird euch zur Rechenschaft ziehen, wenn bekannt wird, dass ihr einen diplomatischen...
Aber Hoheit, ihr befandet euch diesmal nicht auf einem Wohltätigkeitsflug.
Das ist eine Nachricht, die uns beide auch wirklich... Ja, kalt erwischt hat, Anna, ne? Also
ja, so richtig kalt war es ja nicht, wenn wir mal ehrlich sind. Aber der Tod von Carrie Fisher ist so ein bisschen der krönende Abschluss eines sehr, sehr traurigen Jahres.
Ja, es fing, glaube ich, an mit Alan Rickman. Das hat mich wirklich getroffen, Anfang des Jahres, gleich im Januar. Und dann, naja, ihr habt selber über das ganze Jahr hinweg mitbekommen, dieses fast schon irrsinnige Prominentensterben 2016, George Michael gerade jetzt und dann Carrie Fisher heute, die am Freitag diesen Herzinfarkt hatte. Wir denken an sie und sind natürlich mit allen Star Wars Fans, die traurig sind, aber wir gucken heute Abend nicht nur auf ein trauriges 2016 zurück, sondern auf ein sehr erfolgreiches und ereignisreiches im Kino und auf den Small Screens in Sachen Serien.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Und mit Anna Wollner. Guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend, Herr Westerholt.
Ja, das wird was mit uns beiden heute Abend, oder? Also ob wir das, ob wir beide das unbeschadet überstehen, diese nächsten...
Also ich würde sagen, du bist der Bär und ich bin Leonardo DiCaprio. So in etwa stelle ich mir die nächste Stunde hier vor.
Dann würdest du dieses Studio in einem reichlich zerfledderten Zustand verlassen.
Ja, du gar nicht, ne?
Und ich, naja gut, also
ich
der,
würde,
der Bär...
Dein Skalp.
Ja, wollte ich gerade sagen. Der Bär hat es jetzt ja auch nicht so wahnsinnig gut gehabt in diesem Zweikampf. Ihr seht schon, es gibt einiges zu besprechen innerhalb der kommenden Stunde. Wir gucken auf die Blockbuster des Jahres 2016. Wir gucken auf die Stars, die wir über das Jahr so getroffen haben. Wir werfen einen, ich möchte schon sagen, begründeten, speziellen Blick auf den deutschen Film 2016.
Voller Stolz.
Voller Stolz.
Was man auch nicht so oft sagen kann.
So, dann werden wir natürlich die Serien nochmal unter die Lupe nehmen, die uns 2016 begeistert haben oder vielleicht auch enttäuscht haben und natürlich auch noch die jeweiligen Katzen aus den jeweiligen Säcken lassen, also Anna aus ihrem und ich aus meinem, was so die, ja, so die besonderen Lieblinge des Jahres angeht. So die Filme, die vielleicht gar nicht unbedingt von so vielen Leuten gesehen worden sind, aber die wir ganz besonders schön fanden. Das soll das Thema sein heute Abend. Achso, und einen Gast haben wir auch noch, hätte ich beinahe vergessen.
Ach Mensch, ja, Michael. Und dabei sitze ich doch hier schon sabbernd.
So, ne? Michael Fassbender kommt noch auf den Sprung vorbei. Neuer Film ab heute, Dienstag, mit ihm im Kino Assassin's Creed, die Verfilmung des gleichnamigen, extrem erfolgreichen Computerspiels, über 100 Millionen Mal verkauft weltweit. Jetzt also nach Tomb Raider und nach Resident Evil und nach Hitman und nach Warcraft die nächste Spiele-Verfilmung, die im Kino gelandet ist. Auch da werfen wir einen kurzen Blick rein und freuen uns über Michael Fassbender, dass er zu Gast ist heute Abend. 55 Minuten knapp haben wir noch Zeit für eine Stunde Film. Vorhang auf, Bühne frei.
D-Radio Wissen.
Anna.
Tom.
Woran liegt das eigentlich, dass es bisher noch nie eine so wirklich richtig gute Computerspielverfilmung gegeben hat? Ich sage nicht erfolgreich. Resident Evil durchaus erfolgreich gewesen. Ich glaube auch Tomb Raider war jetzt nicht so unerfolgreich. Aber richtig gute Filme sind das nie gewesen.
Ich glaube, es liegt so ein bisschen an dem Mitmachfaktor, dass wenn ich Fan eines Computerspiels bin, bei mir ist es natürlich Tetris, was anderes habe ich nie gespielt, will ich auch nicht nur einfach im Kino sitzen und eine fertige Handlung schon sehen, sondern ich will eigentlich mitmachen. Und das funktioniert nicht. Und ich habe mich bei Assassin's Creed teilweise auch so ein bisschen verarscht gefühlt, weil ich natürlich genau wusste, ohne das Spiel zu kennen, dass das jetzt ganz ikonografische Momente aus dem Spiel sein müssen.
Ja.
Der Todessprung zum Beispiel oder diese Verfolgungsjagden über die Dächer im Mittelalter. Aber so dachte, ja, so richtig fetzen tut das jetzt auch nicht.
Ja, ich war tatsächlich auch sehr zwiegespalten, weil ich das Spiel damals, als es rauskam, begeistert gespielt habe. Ich glaube, es war sogar das Letzte, was ich so regelrecht durchgezockt habe. Und ich hatte diese Momente im Kino bei Assassin's Creed, wo ich gedacht habe, so jetzt möchte ich auf dieser Mega-Leinwand übernehmen, gebt mir einen Controller. Ich möchte jetzt genau hier weiterspielen, weil es wirklich 1:1 aussieht, wie im Film. Dieser Todessprung tatsächlich ist ein wichtiges Element. Da habe ich auch mit Michael Fassbender drüber gesprochen. Aber ich hatte auch Probleme mit dieser konstruierten Backstory, dieser erfundenen Figur Cal, die Michael Fassbender spielt. Das ist der dann gerade noch so vor der Todesstrafe gerettet wird und dann von diesem Megakonzern gefangen gehalten und immer wieder in diesen Animus gesteckt wird. Diese Maschine, die es ermöglicht, aufgrund der eigenen Gene sozusagen in die Vergangenheit seiner Urahnen zurückzureisen. Und diese drumherum konstruierte Geschichte tatsächlich fand ich auch schwierig.
Also, es war nicht nur die Geschichte, es waren vor allem auch die Schauspieler, die für mich rumgestanden haben, wie Falschgeld, Michael Fassbender und Marion Cotillard, die zwischendrin einen Blick im Gesicht hatten, wo ich so dachte, holt mich ein, ich bin ein Star, holt mich hier raus, so mehr oder weniger. Und Michael Fassbender hat das Ding auch noch produziert. Also da ist einiges schiefgelaufen an dieser Stelle.
Ja, oder auch Jeremy Irons, der auf die Bildfläche tritt und ab der ersten Sekunde dieses Stempelgesicht eines Bösewichts mit sich rumträgt.
Er ist im Tempelorden, er darf das.
Ja, genau, er ist ein Templer, er ist der böseste Templer von allen. Ja, tatsächlich schwierig gewesen. Ich habe Michael Fassbender getroffen zu diesem Film, einen Schauspieler, den ich eigentlich bei allem, was er bisher gemacht hat, immer sehr gerne mochte. Von, na, wo mochtest du ihn nicht?
The Line Between the Oceans.
Ja gut, The Line Between the Oceans war aber auch einer der schlechtesten Filme des Jahres, Anna. Ich weiß nicht, ob Michael Fassbender da groß was für konnte. Aber von Shame über Hunger bis zu den X-Men-Filmen.
Und er hat dieses Wandlungsfähige und das finde ich so toll an ihm.
Ja, das hat er tatsächlich. In diesem Film war es ein Versuch, der optisch sehr geglückt ist, der Storytelling und Character Design mäßig eher, sagen wir es mal freundlich, so semi geglückt ist. So, getroffen habe ich ihn trotzdem, weil es immer nett ist, ihn zu sehen, weil man ihn einfach so schön herrlich auf Deutsch vollquatschen kann.
Michael, hallo, willkommen zu Hause.
Danke.
Wie geht's?
Es geht gut, dankeschön.
We could go on like this, but I don't want to torture you.
It might get far.
Okay, like the X-Men movies, also Assassin's Creed is a bit of fantasy mixed with a bit of science fiction, which is a genre that you can only believe when you believe in the core of it. Mm-hmm. So what about the stories of our great-great-grandfathers written in our genes? Mm-hmm. Can you believe that in a way?
Absolutely. And that's one of the things that really attracted me to this, was this idea of DNA memory. I think it's absolutely plausible, and I believe that scientists are actually investigating this theory as we speak. Why do birds know when to migrate? Where do they get that information from? When you go into a room that doesn't feel safe, why do the hairs stand up on the back of your neck and you feel almost a drop in temperature in the room? These are things that perhaps were passed down to us. I believe it's absolutely plausible, yeah.
Like a sixth or seventh sense.
Exactly.
Or whatever.
Yeah, totally.
Did you, or is it even possible to prepare to the sure to be coming reactions of the fans of the video game? I mean, these guys can really be a pain in the ass when it comes to criticize the things that they love.
Well, you know, I think it's only fair. I kind of, you know, experienced some of that with comic book fans. They're also very passionate and very vocal. And we like that. It's good to get feedback. I approach it the same way that I approach the sort of comic book franchise with X-Men. With respect and also a healthy dose of disrespect, because, you know, we want to bring something new here and we want to surprise the fans that are already engaged in the game. We want to challenge them and show them different things. And for that reason, we developed all new characters. We developed a new timeline for the regression because we want to set up our own stall separately. And even with the Animus arm here, you know, in the game, obviously, it's a chair. And the participant is inert in the present day. And we wanted to have Cal, who's our protagonist in present day, to sort of be involved physically with this sort of time regression. And so we came up with the Animus arm. And already I think Ubisoft love that and might use it in their game. So it's great when we get some cross-pollinization going on.
It's not only you being the Hollywood star in this movie. There is Charlotte Rampling, there's Brendan Gleeson,
yes.
Marion.
Jeremy Irons.
And Jeremy Irons in
Michael
it.
Michael K. Williams.
Was it easy to get all these stars into video game franchise like this?
We had to pay them a lot of money. No, you know, I think everyone responded to the material, to be honest. And, you know, as you say, it's a great cross-section of actors there. Yeah, everybody found the subject matter intriguing. Mm-hmm. So, you know, that sort of speaks for itself. Like you said, the caliber of talent is really, you know, we felt really pleased that, you know, first of all, Justin came on board with Marion. We thought, okay, this is going to elevate this even more.
Mm. Do you remember your wow moment shooting this movie? One particular, maybe?
Definitely the leap of faith was pretty impressive when Damien did the 120-foot leap of faith. And he did it through the day, so it started 50, 70, 90, 100, 110, 120. And actually at 70 foot, he landed a bit top heavy on his head. So his head hit the inflatable sort of, you know, whatever it is, huge mattress type thing. And he said it was like being hit in the back of the head with a baseball bat. And I was really worried. I was like, you don't have to do, you know, the full jump. But he was like, no, I want to break my record. I want to do it on Assassin's Creed. And that was kind of the spirit of the whole movie there in that jump.
And you guys made an awesome job. I played it through the game years ago, okay. And I felt like, give me a controller, I just want to jump into it right again. So.
Oh, that's great.
Well done.
Thank you so much. Thank you.
Da habt ihr sicherlich auch alle ganz genau hingehört, gerade ne, in der Mitte da. Bei der Frage nach den Stars, so wie hab ich ja gefragt, wie habt ihr denn die ganzen Hollywood-Stars überhaupt in so eine Computerspielverfilmung reingekriegt? Und dann sagte er, we had to pay them a lot of money, und lacht selber hinten dran. Ja, das ist vielleicht auch ein kleiner Funken Wahrheit mit dran. Und am Ende tatsächlich zu diesem angesprochenen Todessprung aus dem Spiel, der Stuntman, der sich fast noch das Genick dabei gebrochen hätte. Liebe Anna, wenn wir schon mal gerade bei Assassin's Creed sind, könnten wir doch eigentlich gleich mal als nächstes umschwenken, also auf die, vielleicht auf die Blockbuster des Jahres, oder?
Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, es war für mich ein unglaublich enttäuschendes Kinojahr 2016.
Ja, es war, ich glaube, nicht nur für dich enttäuschend, ich glaube auch für einige Studios war es relativ enttäuschend.
Ey, DC hatte ein super Jahr.
DC hat ein fantastisches Jahr gehabt. Erst mit diesem Superman-Batman-Riesending und dann Justice League hat ja auch...
Suicide Squad.
Suicide Squad hat ja auch so richtig funktioniert, ganz genau. Ja, wir spielen heute Abend Jahresrückblick 2016. Wir, das sind Anna Wollner und ich.
Einen wunderschönen guten Abend.
Ach Anna, ich habe gerade nochmal geguckt, ne? Das Einzige, wo ich mich immer so ein bisschen drauf verlassen zu können, diese berühmten Boxoffice-Zahlen, ist das einzige Stückchen Papier, was ich hier liegen habe, weil die kann ich mir wirklich nicht auswendig merken. Die 100 Top-Filme des Jahres. International gesehen haben wir drei Filme,
die lies sie bitte nicht alle vor, dann ist die Sendung rum.
Gut, ich wollte jetzt bei Platz 100 anfangen, okay. Und mich bis auf Platz 1 dann, die 30 Minuten haben wir doch wohl zum Vorlesen. Drei Filme haben wir im Jahr 2016 gehabt, die Milliarde geknackt haben an Einspielergebnis. Captain America Civil War, Findet Dory, erfolgreichste Film des Jahres, und Zumania. Das sind die drei Filme, die über eine Milliarde eingespielt haben. Was sagt uns das über die Kinokultur im Jahr 2016?
Nicht so richtig viel. Also es ist so ein bisschen Eskapismus pur. Wir gehen in Filme mit sprechenden Tieren in Großstädten bzw. im Meer, die ihre Familie suchen. Und wir lieben es, wenn Superhelden in dem Gefühl 10.000. Superheldenfilm der letzten 4 Jahre sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Ja. Wobei Captain America ja da tatsächlich für mich noch so ein bisschen so ein positives Beispiel ist, weil Marvel es dann mal wieder geschafft hat, einfach alle reinzuholen und das nicht übertrieben haben. Also für mich ist das Herzstück von Captain America Civil War immer noch die Szene am Flughafen in Leipzig-Halle, wo sie einfach diesen kompletten Flughafen auseinandernehmen und mit Team Iron Man und Team Captain America einfach aufeinander losrennen. Wunderbar, Spider-Man eingeführt wird, etc.
Ich glaube ja, dass diese Szene am Flughafen die Vorlage war für den kompletten amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf. Weißt du, Team Rot gegen Team Blau. Und das Niveau der beiden Präsidentschaftskandidaten war ja ganz ähnlich wie das dieser beiden Teams gegeneinander.
Ja, du hast aber dann eher bei den Superhelden, das ist ja tatsächlich eher immer der Bösewicht, der so ein bisschen narzisstisch, egomanisch daherkommt, der einem Vergleich zu lebenden, noch nicht gewählten Präsidenten eventuell nicht standhalten könnte. Mhm. Aber wir hatten ja auch, was die Superheldenfilme angeht, eigentlich zwei Totalausfälle, die dummerweise aus dem gleichen Haus kamen. Ich habe es tatsächlich bisher noch nicht geschafft. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der mir sinnvoll erklären konnte, warum Batman vs. Superman bzw. Suicide Squad ein guter Film sein könnte.
Habe ich auch nicht. Und ich kenne tatsächlich zwei, drei Leute, die vor allem ganz große Batman-Fans sind, immer schon waren und dann durch die drei Christopher Nolan-Batman-Filme noch größere Batman-Fans geworden sind, die auch gesagt haben, jeweils zu beiden Filmen, also was immer DC mit diesen Filmen aussagen möchte oder welche Fangemeinde DC auch immer erobern möchte, die haben, können wir glaube ich so festhalten, 2016 nicht den allerbesten Job gemacht.
Ein Film, also gerade bei Batman vs. Superman, der uns die erste Stunde komplett orientierungslos da stehen lässt, der zwei Superhelden gegeneinander ausspielt, sie uns als Bösewicht verkauft und dann mit einem vollkommen zahmen, richtigen Bösewicht daherkommt.
Der größte Gladiatorenkampf der Weltgeschichte. Gott gegen Mensch. Tag gegen Nacht. Der Sohn von Krypton gegen die Fledermaus von Gotham.
Für mich auch tatsächlich immer noch einer der peinlichsten Dialoge in diesem Jahr, dieser Martha-Moment.
Schlimm, oder? Also, jetzt können wir, es ist ja kein Spoiler mehr, wer den Film jetzt nicht gesehen hat, der muss ihn sich auch nicht mehr angucken, aber zwei Superhelden, die sich fast an dem Punkt haben, dass der eine den anderen ein für alle Mal umbringen kann.
Die zwei Stunden lang sinnlos aufeinander einprügeln, dann haut der eine dem anderen ein Waschbecken um die Ohren, er liegt im Sterben und sagt, verschonen mich, meine Mutter heißt Martha, und der andere sagt, hey Mensch, meine auch, und sie haben sich wieder lieb.
Gott, das war wirklich schrecklich. Zig Möglichkeiten für beide vorher, den anderen um die Ecke zu bringen, und dann im Showdown dieser Dialog. Und, muss ich auch dazu sagen, Jesse Eisenberg hat mir fast ein bisschen leid getan.
Der wusste auch nicht, wie er da reingeraten ist in diese Situation. Ich mag ja eigentlich auch Ben Affleck. Als einer der wenigen Menschen auf diesem Planeten, die sagen, Ben Affleck hat Schauspieltalent. Es ist zwar nur ein Gesichtsausdruck, aber den kann er und den beherrscht er. Ich mag auch Henry Cavill, weil der auch so ein bisschen was Verschmitztes hat. Es liegt tatsächlich nicht an den Schauspielern, dass dieser Film nicht funktioniert hat. Das ist wirklich das Drehbuch. Und den ist auch vorher noch, und das mache ich jetzt, hier gerade einen wunderschönen Bogen zu einem Film, wie man es gut machen kann, weil Batman vs. Superman und Suicide Squad hatten in diesem Jahr ein riesengroßes Problem, und dieses Problem hieß Ryan Reynolds und Deadpool. Der im Februar einfach mal aus der Kalten einen Superheldenfilm etabliert hat, der so ganz anders war als das, was wir bisher kannten.
Stopp! Ihr fragt euch vielleicht, was soll der rote Anzug? Na, damit die Bösen nicht sehen, wenn ich blute. Er hat das Prinzip verstanden. Er trägt eine braune Hose.
Super.
Ein Film, bei dem ich mir schon den Vorspann stundenlang angucken könnte, um alle Anspielungen zu entdecken. Ein Film, der mit seinem R-Rating daherkommt, der nicht nur unter die Gürtellinie geht, er geht tiefer als unter die Gürtellinie.
Ja.
Und dem Film ist das scheißegal, was er da macht. Er erzählt die Story, ist jetzt auch nicht die neueste, aber die Effekte sind geil, der Film sieht einfach geil aus, und Ryan Reynolds spielt das alles mit so einer Selbstironie, dass man ihm auf der Stelle Green Lantern verzeiht. Und das muss man wirklich auch erstmal schaffen.
Ja, wir hatten das jahrelang alle nicht für möglich gehalten. Mit dem Film schafft er es aber tatsächlich auch mit diesem Frank Underwood-mäßigen in die Kamera moderieren während des Films. Großartig.
Also das ist der Bruch mit der vierten Wand. Das ist einfach Ryan Reynolds mit diesem verschmitzten Etwas. Es ist dieser ganze Film, der von den Effekten her gut gemacht ist und der halt einfach so schnoddrig daherkommt und auch vom Humor einfach so subtil angelegt ist, dass alles, was danach kam an Superhelden, reichte da einfach nicht ran.
Ja, und der Einzige, der tatsächlich noch so ein bisschen in Winkweite kam, sodass man sich gegenseitig sehen konnte, kam dann auch wieder von Marvel, hieß als Hauptdarsteller Benedict Cumberbatch als Doctor Strange, wo man auch schon gedacht hat, gut, jetzt ist nach Deadpool vielleicht wirklich alles in Richtung Superhelden erzählt, gab es trotzdem noch mal einen kleinen neuen Dreh, auch mit einem etwas sarkastisch-ironischen, selbstverliebten und Strangen, wie es der Name sagt, Superhelden nochmal daher. Auch den fand ich gut.
Ja, bei Deadpool ist ja so ein bisschen, die Figur kommt so ein bisschen aus der Gosse. Das merkt man halt natürlich auch am Humor. Und ja. Benedict Cumberbatch musste natürlich erstmal als Doctor Strange von seinem hohen Ross runterkommen. Es ist eigentlich die andere Welt. Und er ist ja eigentlich auch so ein bisschen vom Charakter angelegt wie der perfekte Antagonist, der dann einfach zum Guten wird. Und dann mit Benedict Cumberbatch und seinem Sherlock-Spiel, das passte einfach. Also ich hätte mir auch eigentlich keinen anderen in dieser Rolle vorstellen können. Und dann, das kommt bei Doctor Strange auch noch dazu, dass die Effekte mal wieder so waren, dass ich mit offenem Mund da saß. Also dieses Matrix-Inception-mäßige, was dann einfach visuell auch nochmal überzeugen konnte. Denn wenn wir ehrlich sind, wenn wir mal von den Superhelden weggehen zu allem anderen, was an Blockbustern in diesem Jahr rauskam, egal ob Independence Day oder Alice im Wunderland oder selbst die X-Men, da wären wir wieder bei den Superhelden. Das war alles aufgewärmt und schon mal da gewesen.
Das ist richtig, ja. Was vielleicht noch ein optischen, visuellen Reiz hatte auf dem großen Screen, war die Neuauflage vom Dschungelbuch. Das fand ich bemerkenswert, dieser kleine 10-jährige Junge da tatsächlich umgeben von pausenlosem Greenscreen und Tieren, die er nicht sehen konnte. Am Ende, wie man da ein Gefüge hingekriegt hat, also da ging es mir so zum Beispiel, dass ich glaube ich nach 2-3 Minuten vergessen hatte oder nicht mehr bemerkt habe, dass diese Tiere alle nicht echt waren.
Im Gegensatz dazu Tarzan, wo du bei jedem Gorilla die Pixel gesehen hast.
Ja, richtig. Also es ging da einiges auseinander dieses Jahr. Marvel hat es besser gemacht als DC, sagen wir vollkommen unparteiisch, einfach nur qualitätsbewertend. Wie geht das weiter nächstes Jahr? Ich habe eben schon den Versprecher drin gehabt mit der Justice League, der Gerechtigkeitsliga. Ich vermute auch da keinen Geniestreich von DC.
Nee, irgendwie, ich glaube, DC ist muss entweder was ganz Großes schaffen oder sie haben ein echtes Problem. Ich freue mich ja so ein bisschen auf Guardians of the Galaxy Volume 2.
Ja.
Einfach, weil ich einem Wiedersehen mit Groot entgegenfieber. Ich freue mich auch tatsächlich
Baby Groot.
Auf Spider-Man Homecoming, weil Tom Holland einfach so genial eingeführt wurde und auch der Trailer schon wieder Spaß macht, dass wir, glaube ich, vielleicht endlich den Spider-Man kriegen, den wir immer alle schon wollten und noch nie bekommen haben. Chris Hemsworth kommt zurück als Thor in der, oh Gott, ist es der dritte oder vierte Film?
Thor 3.
Ist es
das
Thor 3,
mit dem
ne?
Zonk.
Ja. Ah ja, danke.
Thor 3 ist das mit dem Zonk.
Und Wonder Woman, also weibliche Superhelden, aber auch schon wieder DC.
Richtig, als Vorbereitung auf die Gerechtigkeitsliga.
Und da hört mein Superheldenwissen 2017 auch schon wieder auf.
Das reicht. Es ist eine Rückblicksendung heute Abend und keine Ausblicksendung. Ausblick machen wir dann nächste Woche. Heute lassen wir es beim Rückblick und stellen fest, wenn ihr noch Superheldenfilme oder Blockbuster nachholen wollt, dieses Jahr zwischen den Jahren jetzt euch was ausleihen wollt, dann wäre da zum Beispiel Doctor Strange oder Deadpool, möglicherweise auch das Dschungelbuch. Von einigem anderen könnt ihr die Finger lassen.
D-Radio Wissen.
Alice Merton, No Roots. Ich bin Fan, finde ich super. Anna Wollnacht.
Von mir bist du Fan, auch das ist, vielen Dank.
Von dir bin ich sowieso der allergrößte Fan. Aber warum ist denn bitteschön Ewan McGregor kein Fan von dir? Das habe ich noch nicht verstanden.
Ich weiß auch nicht, aber ich kann jetzt in meine Autobiografie, die ich eines Tages schreiben werde, reinschreiben, Ewan McGregor hat mich mehr oder weniger angeschrien.
Was ist denn da passiert? Herrgott, das ist doch so ein nettes Kerlchen.
Ja, dachte ich auch, bis wir uns trafen zu amerikanisches Idyll, seinem Regiedebüt.
Ja.
Und eine vollkommen legitime Frage, die ich ihm gestellt habe, total in den falschen Hals bekommen wollte und so richtig patzig mit einer Gegenfrage antwortete und laut wurde.
Oh, um Himmels Willen, das sind Dinge, die auch passieren können, wenn man sich mit diesen Hollywood-Nasen trifft, was ja einer der Hauptberufe von Anna Wollner und mir ist, mit Hollywood-Nasen zu treffen. Bleiben wir vielleicht kurz bei dem, was nicht ganz so charmant war dieses Jahr mit Alicia Vikander. Hattest du auch eine Begegnung der dritten Art?
Nee, ich hatte mit ihr drei, vier Begegnungen
mein
dieses
Gott,
Jahr.
Ja, die hat ja auch tierisch viel gemacht.
Die hat einfach zu viel gemacht und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen ihr Problem, weil meine erste Begegnung mit ihr, die war im Dezember 2015 und das war so ein Moment, wo ich auch kurz dachte, geil, Schauspieler sind auch nur Menschen, weil sie hat eine halbe Stunde nach unserem Interview erfahren, dass sie für einen Golden Globe nominiert ist, stand in der Hotellobby und zitterte, hatte Tränen in den Augen und ich bin der Höflichkeit halber zu ihr hin und habe ihr gratuliert und sie meinte halt wirklich, oh, ja, vielen Dank und ich bin so überwältigt, ich muss erstmal meine Mutter anrufen und das fand ich total süß und menschlich. Dann kriegt sie einen Golden Globe, kriegt einen Oscar, ist wieder in Berlin für Matt Damon hier Born und war schon so, ich dresche leere PR-Phrasen und dachte mir schon so, okay, muss ja nicht mehr. Und die war mal Shootingstar. Also ich habe die vor 5 Jahren das erste Mal interviewt auf der Berlinale bei den Shootingstars.
Richtig, da war sie dabei.
Und dann nächste Mal Venedig, The Light Between Oceans, unser beider Lieblings-Kitsch-Film in diesem Jahr mit Michael Fassbender. Und sie sagt im Interview wirklich, nichts mehr, gar nichts. Da kam nichts raus. Und nicht mal, also noch nicht, selbst wenn man mit ihr über den Film reden wollte, es kam nada. Und das ist für mich so ein bisschen so eine junge, tolle Schauspielerin, die aber so vom Hollywood-Zirkus verdorben worden ist, dass ich eigentlich echt dachte, das kann schwierig werden in den nächsten Jahren.
Ich weiß nicht, ob dieser glitzernde Oscar, wenn man den irgendwo zu Hause rumstehen hat, gerade bei jüngeren Schauspielern und Schauspielerinnen irgendwas in diese Richtung auslöst. Bei Jennifer Lawrence ist es ja das Gleiche.
Bei Jennifer Lawrence das Gleiche. Bei Eddie Redmayne ist das genau das Gegenteil. Der kommt rein und der hätte im Interview, hätte der gefühlt eine benutzte Windel seines Kindes ausgepackt und uns Wickelkurse gegeben.
Ja.
Bei dem ist genau das andere. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein Frau-Mann-Ding ist, aber Alicia Vikander, deren Stern hat dieses Jahr bei mir tatsächlich so den ein oder anderen Riss bekommen.
So, dann kommen wir direkt zu denen, wo der Stern noch glänzt und funkelt.
Julianne Moore. Unglaublich, weil bei ihr habe ich gedacht, die überlebt das nicht.
Don't touch me. I'm so sorry. It's just a virus. Since Friday, it won't go.
Mein Lieblingston aus diesem Jahr, Julianne Moore, vollkommen am Ende im Interview und anstatt, jeder andere hätte gesagt, oh nee, ich bin krank, ich leg mich hin, die zieht es echt durch, war mit 2 Filmen gleich da, Freeheld und Maggie's Plan, hat 2 Tage lang Interviews durchgegeben und hat dabei ganz tolle Sachen gesagt, also war noch nicht mal so, dass man halt irgendwie so dachte, sie weiß nicht mehr, worüber sie redet, im Fieberdelirium, sie hat zwar die ganze Zeit heiße Zitrone getrunken, aber das war auch so der einzige Wermutstropfen, den ich da tatsächlich habe. Sie hat uns alle angeschaut, angesteckt. Wir waren danach auch alle krank.
Was hat das? Was vermittelt das denn für einen Eindruck, wenn Hollywoods da im Interview sagt, don't touch me, so als würden wir die ganze Zeit uns mit denen treffen, fummeln oder sowas
machen? Machst du es nicht?
Naja, also nicht mit jedem.
Okay.
Und sonst so?
Und sonst, ja, es sind so ein paar Erinnerungen. Also ich habe mich in die Stimme von Cate Blanchett verliebt, aber wer hat es nicht? Ich glaube, mein Facebook-Post danach war, ich möchte die Stimme von Cate Blanchett heiraten. Ja, und ich hatte einfach sehr, sehr viel Spaß, obwohl es eigentlich auch ein sehr, sehr ernstes Interview war, als ich Melissa McCarthy und Kristen Wiig zu den Ghostbusters getroffen habe, ja. Weil eigentlich dachte ich mir, also als man hätte einfach so locker munter über den Film reden können, aber nee, wir mussten über was anderes reden, nämlich über diesen riesengroßen Shitstorm, den die beiden abbekommen haben.
I didn't see it coming. I was surprised that people were vocal about it, and I was really just surprised that people felt that way and had such a reaction that women were going to be in a movie. I mean, how crazy.
Four women together? That's crazy.
Yeah.
Like, really? Where, what cave do you live in that that's a shocking situation? I guess I'm hopelessly optimistic because I am always shocked when something that's just so fueled by hatred and oppression is that vocal.
Trotz dieses ganzen Shitstorms und all der Kritik, die ja vollkommen unberechtigt war, weil der Film einfach sehr, sehr unterhaltsam war, haben die beiden ganz tapfer wirklich eine Show abgeliefert. Und ich hatte aber auch das Gefühl, das war jetzt nicht so ein oberflächliches Geplänkel, sondern wir haben uns wirklich unterhalten über Frauen in Hollywood. Also das war für mich einfach, das fand ich einfach ganz, ganz toll.
Wichtiges Stichwort, was du da sagst, oberflächliches Geplänkel. Denn oft ist es so, um das mal auch für euch zu erklären, wenn man dann diese Hollywood-Stars trifft zu Interviews, dann hat man nur die Möglichkeit, für 4 oder 5 Minuten mit denen zu quatschen. Dann kommt man in so ein vorbereitetes Zimmer. Ihr kennt das ja schon von Erzählungen, so aufgebautes Kamerasetup. Da sitzt dann der Star schon, man hockt sich dann hin und ballert innerhalb von 4 Minuten seine 3 wichtigsten Fragen ab, und wenn das Gegenüber dann scheiß Laune hat, dann ist man ziemlich angepinkelt. Deshalb habe ich auch überlegt, was bei mir so die Highlights waren dieses Jahr, und das waren in der Regel die Gespräche, die intimer waren, wo man einfach mehr Zeit hat, wo man ein bisschen miteinander reden kann und auch mal ins Thema kommen kann. Zum Beispiel, muss ich sagen, relativ unerwartet, Anke Engelke, die ich getroffen habe, zu, haben wir eben schon gesagt, dem erfolgreichsten Film des Jahres, Findet Dory. Da hat sie damals schon in Findet Nemo die Dory gesprochen, jetzt logischerweise auch wieder, weil sie verfügbar waren. Wir haben gequatscht über den Film und dies und jenes, und plötzlich war ich mit Anke Engelke an einem Punkt angekommen, wo sie dann ganz beiläufig anfängt auszupacken, was sie eigentlich alles nicht kann.
Was ich dann gut gemacht habe, war vielleicht immer mehr zu merken, was ich kann, was ich also machen sollte und was ich nicht kann, wovon ich also besser mal schön die Finger lasse, weil ich es eh verkacke. Es gibt Dinge, die mache ich einfach mal besser nicht. Ich mache kein Stand-up. Ich bin kein Stand-up-Comedian. Ich kann das nicht. Ich mache keine Late Night. Ich möchte das nicht, weil ich es nicht kann und weil es für alle unangenehm ist, auch für mich.
Das sind dann immer so die schönen Momente, wenn Leute anfangen, ein bisschen was über sich zu erzählen und man aus so Gesprächen dann auch was mitnehmen kann. Also überwiegend schon die schönen Treffen, auch 2016, oder?
Ja, also wer kann von sich behaupten, er ist mit Benedict Cumberbatch zusammen evakuiert worden?
So zum Beispiel, Anna Wollner kann es von sich behaupten.
Ich träume immer noch davon, wie wir zusammen in der Thermodecke gehüllt vorm Soho-Haus standen. Aber irgendjemand meint, das hat so nicht stattgefunden. Ich muss da nochmal nachfragen. Aber es sind dann auch tatsächlich, es sind wenige Begegnungen aus diesem Jahr, die hängen geblieben sind. Mhm. Was dann schon wieder irgendwie so ein bisschen damit zu tun hat, dass das Kino ja nicht so gut war.
Richtig.
Bist du eigentlich ein bisschen glücklich hier?
Was meinst du mit Glück? Glück ist ein sehr starkes Wort.
Ja, ich meine, ob du mal so ein bisschen zum Leben kommst auch.
Mal ins Kino gehen oder so.
Naja, halt auch mal was machen, was Spaß macht.
Schwirren jetzt ganz schön viele Begriffe rum hier, ne? Spaß, Glück, Leben. Sollen wir mal ein bisschen ausdünnen?
Ich wollte eigentlich nur wissen, wie es dir geht.
Ja, ist mir schon klar, aber da musst du auch eine Antwort haben.
Es war sicherlich eine der am schönsten in Szene gesetzten Vater-Tochter-Beziehungen der Filmgeschichte, die da dieses Jahr in uns hineingeschlagen hat wie ein Blitz. Zumindest ging es mir so, als ich den Film in Cannes bei den Filmfestspielen gesehen habe und die Kritiker sich überschlagen haben. Beste Wertung eines Wettbewerbsfilms in Cannes aller Zeiten und dann am Ende nicht eine einzige Palme für irgendwas gekriegt. Toni Erdmann ist so eine Art Gewinner des Filmjahres 2016 für mich.
Und ich glaube, es ist ein Siegeszug, der 2017 sich fortsetzen wird, wenn es um die Oscars geht.
Das ist absolut gut möglich. Ich meine, klar, die erste Konsequenz, die wir alle stillschweigend hinnehmen werden, ist wahrscheinlich, dass nach dem Nichts gewonnen in Cannes, dass alles gewonnen beim Deutschen Filmpreis folgen wird. Bester Film, beste Regie, beste Hauptdarsteller,
männlich, weiblich, bestes Drehbuch, beste Kamera. Ich habe schon überlegt, ob man den Deutschen Filmpreis dieses Jahr überhaupt stattfinden lassen muss oder ob man direkt Komplizenfilm eine Sackkarre Preise vor die Tür stellt. Und weil dieser Film einfach, ja, der ist wie so eine Wucht. Der kommt einfach, 162 Minuten, eine ja. deutsche Komödie über eine Vater-Tochter-Beziehung, in der keine, aber auch keine Minute zu viel ist, in der Szenen sich ganz langsam aufbauen und da sind, um andere Szenen einzuleiten. Selbst in der Berliner Pressevorführung gab es dreimal Szenenapplaus und Berliner Filmkritiker, die haben alles nur kein Gefühl. Das ist also schon eigentlich eine höhere Adelung, kann man einem Film überhaupt nicht geben, ja. als Lacher und dann eine deutsche Komödie, die auf internationalem Boden funktioniert, wo internationale Zeitungen titeln, Wir sind Erdmann, eine Regisseurin, die vorher zwei ganz, ganz tolle Filme gemacht hat.
Nämlich die kein Schwein kannte.
Der Wald vor lauter Bäumen und alle anderen, in dem Lars Eidinger mehr oder weniger, mit dem
mit
Lars
Birgit
Eidinger
seinen
Durchbruch hatte. Ich glaube, es war, oh Gott, es war 2009. Also ja. 7 Jahre danach kommt Maren Ade mit Toni Erdmann und Wir sind alle Whitney Schnuck.
Ja, und erobert quasi und fundamentiert das deutsche Arthouse-Kino neu auf so einem tollen Niveau. Ich habe ihn jetzt über die Weihnachtsfeiertage mit der Familie zwangsgeguckt. Die waren alle so ein bisschen, weiß ich nicht, und ja, viel drüber gehört, aber hinterher waren sie alle begeistert und selbst bei uns im Wohnzimmer gab es bei Miss Whitney Schnuck Standing Ovations, nachdem Sandra Hüller dieses Lied, vielleicht wollen es einige von euch nachholen, jetzt zwischen den Jahren, haben den Film immer noch nicht gesehen. Sandra Hüller in einer Gesangsperformance, die ihresgleichen sucht.
Ich finde, man kann seit Toni Erdmann keine Party mehr feiern, ohne nackt vor der Tür zu stehen.
Das ist das oder die Nackttür oder die Tür nackt von innen aufzumachen.
Das ist für mich auch eine der Moment des Kinojahres 2016. Die Figur von Sandra Hüller lädt zu einer Party ein und hat irgendwann so die Schnauze voll, will ihr Kleid nochmal wechseln und kriegt es nicht auf und streift sich eigentlich ihr ganzes Leben, was sie hasst, was sie abgrundtief hasst, was sie kalt lässt, was ihr egal ist, streift sie ab und geht einfach zur Tür und öffnet nackt und vor ihr steht ein Kollege und sie ja. sagt, wieso hast du was an? Das ist eine Nacktparty.
Ja,
und sie zieht es durch.
Eine Art Selbstbefreiung in Bild und Form. Also wir könnten tatsächlich, einen Jahresrückblick, einen Toni Erdmann-Rückblick machen. Eine ganze Sendung Toni Erdmann-Rückblick. Wer den von euch noch nicht gesehen hat, holt ihn bitte nach. Und wer sich dann sagt, okay, das ist ja eigentlich doch relativ mainstreamig, was ich da gesehen habe, der kann noch einen Schritt weitergehen.
Also ich esse ja ohne Schal. Ich esse sie gerührt oder als Spiegelei. Obwohl man sich darin nicht spiegeln kann, heißt es so. Ich esse außerdem gerne Ketchup dazu. Das sind eigentlich Tomaten und Gewürze, aber Ketchup geht schneller.
Hier haben wir gerade eine junge Frau gehört, die alleine in einer ziemlich schäbigen Wohnung wohnt, zusammen mit einem Wolf, den sie im Stadtpark kennengelernt hat.
Wild von Nicolette Krebitz und es ist auch jetzt schon wieder so ein bisschen das Tolle daran, wir reden über den deutschen Film und wir reden über Regisseurinnen. Ich würde ja. direkt noch den Pool um einen erweitern, nämlich Vor der Morgenröte von Maria Schrader.
Ja.
Ein Film, der für mich genauso den deutschen Film 2016 widerspiegelt. Also wir haben drei starke Frauen hinter der Kamera, das hätte keiner für möglich gehalten. Und bei Wild, wir haben es hier so in Ansätzen schon gehört, diesen Wolf, der im Hintergrund schlabbert. Wir haben bei Toni Erdmann die verstörendste Nacktszene, wir haben bei Wild die verstörendste Sexszene.
Ja,
und diese beiden Filme, das sind einfach, die kommen und die sind da.
Und es sind tolle Filme von mutigen Frauen, die sich getraut haben, im Jahr 2016 was in die Kinos zu bringen, was wir alle vorher so noch nie gesehen haben. Wir haben so eine Szene Mensch-Tier, also quasi fast eine Art Fabelfilm, den Nicolette Krebitz sich damit Wild getraut hat, haben wir vorher noch nie gesehen. Und wir haben auch eine so in die Tiefe gehende, fundamentale Familiengeschichte wie die zwischen Sandra Hüller und Peter Simonischek auch vorher eigentlich noch nie gesehen. Das macht viel Hoffnung für 2017, sehe ich ganz genauso.
Nicht, also eine, die da immer so ein bisschen hinten runterfällt, weil es dann doch der Mainstream ist, Caroline Herfurth mit SMS für dich, einem beachtlichen Regiedebüt,
yep.
Was mir so ein bisschen, das war so der Mädchenfilm des Jahres 2016.
Ja, und es war eine deutsche, doch relativ klassische Komödie, also eine Rom-Com eigentlich, eine deutsche, die sich aber trotz alledem sehr angenehm, fand ich, unterschieden hat von dem, was wir aus den letzten Jahren wirklich zu Genüge von Matthias Schweighöfer und von Til Schweiger gekannt haben. Also auch da hat sie es geschafft, nochmal so ein, ich bin da schon fast wieder bei Kristen Wiig und Melissa McCarthy, so eine Art deutsche Version quasi von so einer guten Mädchen-Rom-Com.
Also ich warte immer noch auf das Spin-off mit Caroline Herfurth und Norad Schirner am Doppel.
Ja, das könnte auch sehr reizvoll sein. Also wir haben wirklich gute Filmemacherinnen, von denen wir auch in Zukunft viel Tolles erwarten dürfen. Der deutsche Film hat uns 2016 sehr überzeugt, überrascht und viel Spaß gemacht. Ging dieses Jahr 2016 eigentlich genauso schnell rum wie diese eine Stunde Film?
Ich fürchte ja, es ist unglaublich. Es ist 20:54 Uhr und wir sind noch nicht annähernd bei der Hälfte von dem, worüber wir reden wollten.
Von dem, was wir eigentlich hätten gerne erzählen wollen. Ach Mensch, wenn am Ende des Jahres noch so viel Film übrig ist. Wir haben zwar zwischendurch doch arg geschimpft, beispielsweise mit den Blockbustern, die sich nicht so gelohnt haben, aber die anderen Sachen, die man sich dann so selber rauspickt, die Spaß gemacht haben, ist ja doch schön, wenn am Ende des Jahres doch einiges Zählbares überbleibt. Lass uns auf die Serien zu sprechen kommen, mal kurz weg vom Film und auf die ja, mehrteiligen Geschichten gucken, die uns echt weggehauen haben dieses Jahr.
Sind es bei mir eigentlich 2,5, an die ich Erinnerungen habe, nämlich The Night Manager mit Hugh Laurie und Tom Hiddleston. Amazon Prime war es, glaube ich, und dann eine Netflix-Serie, nämlich The Crown. Ich habe alles gelernt über die Queen, was ich nie wusste, dass ich lernen kann von ihrer Krönung bis 10 Jahre später. Eine vollkommen neue Sicht auf Prinz Philip an dieser Stelle. Und ich habe dann auch ein bisschen gelitten und aber mich auch ein bisschen sehr gefreut über das Gilmore Girls Revival.
Ja, da habe ich mich auch drüber gefreut, tatsächlich. Ich habe auch die 4 Teile, die 94 Minuten mir angeguckt und fand sie haben mich mehr gekriegt, als die Serie jemals, kann aber auch daran liegen, dass es wirklich eher eine Mädchenserie ist. Du hast The Crown angesprochen, teuerste Netflix-Serie aller Zeiten.
Das hat sich
war
super gelohnt.
Zuvor The Get Down, wenn du dich erinnerst. 150 Millionen Dollar in den Sand gesetzt.
Baz Luhrmann war das,
größte
ne?
Größte Flop, den Netflix sich eingefahren hat. Also The Get Down müsst ihr wirklich nicht nachholen. Ich würde noch ein paar Serien hinten dranhängen, falls ihr dann noch Nachholbedarf habt, im Augenblick nicht genau wisst. Also wir nehmen mal kurz Abstand von Game of Thrones, House of Cards, The Walking Dead, Orange is the New Black, Club der Roten Bänder, Transparent, also alles Serien, die schon ewig lange und erfolgreich laufen. Was neu gekommen ist, Mr. Robot, hast du reingeguckt vielleicht mal? Amazon Prime?
Hat mich nicht gekriegt. Habe ich 4 Folgen geguckt und gedacht, boah, ja, nee, musst du jetzt auch nicht weitermachen.
Gucke ich jetzt gerade. Erste Staffel fast durch, 2 Staffeln gibt's. Rami Malek, der dafür auch einen Emmy gekriegt hat, als junger Hacker, der sich entscheiden muss, ob er auf Hacker-Seite stehen will oder doch auf Konzernseite, ganz spannend gemacht. Dann super Goliath, Billy Bob Thornton als abgewrackter, saufender, rauchender Anwalt, der es noch einmal richtig wissen will, fand ich auch großartig.
Mir fällt gerade ein Negativbeispiel ein, nämlich hier Crisis in Six Scenes, diese Woody Allen-Serie, die ja in 6 Folgen, also eigentlich sind es 2 Langfilme von Woody Allen.
Ja, habe ich gar nicht erst geguckt, habe ich so viel Schlechtes drüber gelesen. Ich wollte nicht noch was Schlechtes von Woody Allen sehen, wahrscheinlich einfach. Westworld läuft zurzeit auf Sky, bin ich sehr gespannt drauf, wird 2017 weitergehen. Anthony Hopkins als quasi der Geppetto, der die Roboter tanzen lässt und für mich ein absolutes Highlight, das hier.
Will ist verschwunden. Ich weiß nicht, wo er ist.
In 99 von 100 vermissten Fällen ist das Kind bei einem Elternteil oder einem Verwandten.
Was ist mit dem anderen Fall?
Was?
Du hast gesagt 99 von 100. Was ist mit dem Rest? Joyce. Dem einen Mal.
Was ist, wenn ein Kind verschwindet und plötzlich zwischen den Welten in irgendeiner Dimension gefangen ist? Stranger Things, für mich eine der besten Serien des Jahres 2014. Bisher 1 Staffel, eine weitere wird es geben nächstes Jahr, läuft
hat
auch auf Netflix.
Hat mich auch nicht gekriegt.
Oh, super.
Ich habe es geguckt, aber mich hat dann irgendwann dieses Retro 80er Jahre, da gucke ich lieber,
geil. 80er
da guck ich lieber
Jahre.
Stand by Me, das Geheimnis eines Sommers.
BMX, Winona Ryder als verzweifelte Mutter und 4 großartige Kinderschauspieler, alle zwischen 10 und 13 Jahren alt, die eine ganze Serie, eine ganze Staffel tragen, war für mich auch eins der absoluten Highlights. Ich merke, liebe Anna, zum Ende der Sendung möchtest du dich auch auf Teufel komm raus ein bisschen mit mir streiten. Kannst du haben.
Ich habe es angekündigt. Jetzt holen wir die Boxhandschuhe raus in den verbleibenden 2 Minuten, das muss schnell gehen.
Ja, muss es.
Mach du zuerst.
Ich soll meine Perlen rauspicken, oder was?
Genau.
Fanden viele scheiße, fand ich total super. The Accountant. Du hast vorhin gesagt, Ben Affleck irgendwie magst du grundsätzlich gerne. Ben Affleck als mordender, Profi-killender Steuerberater war für mich ein Highlight dieses Jahr. Genau wie Nerve würde ich noch rauspicken mit Emma Roberts in der Hauptrolle, dieses Handy-Spiel.
Dave Franco als der bessere James Franco, ja, den fand ich auch, der hat mich überrascht, weil ich nicht mit ihm gerechnet habe, aber jetzt wird es, glaube ich, blutig. Für mich ja tatsächlich auf Platz, Toni Erdmann ist bei mir auf Platz 1, auf Platz 2.
Bei mir auch.
Ist tatsächlich Patterson von Jim Jarmusch. Ich weiß, du hast ihn in Cannes auf dem Festival gesehen und das ist irgendwie so ein bisschen so ein Film. Da muss man in die Stimmung, in der richtigen Stimmung für sein, weil es ist der Gegenentwurf zu dem, was sonst im Kino kommt, weil er ist ruhig, er ist wie ein Gedicht aufgebaut. 7 Tage, 7 Strophen, es passiert nichts. Adam Driver spielt einen Busfahrer, der Patterson heißt in der Kleinstadt Patterson, der Gedichte schreibt.
Ich sah ihn morgens um 8 nach 3 Stunden Schlaf und wollte gerne einschlafen und
für mich so ein toller, schöner, poetischer Film. Ganz anders dagegen und jetzt wird's wieder blutig. The Revenant. Endlich kriegt Leo seinen wohlverdienten Oscar. Du sagst, der läuft gefühlt 30 Jahre durch den Wald und er friert einfach nicht. Ja. Ich sage, das ist ganz, ganz großes Kino. Nein. Diese Bilder sind ganz fantastisch von dem Kameramann. Die Geschichte, die erzählt wird, es ist eine Rachegeschichte, die braucht einfach seine Länge. Also für mich Toni Erdmann, Patterson und dann The Revenant.
So, zu The Revenant komme ich dir zum Jahresabschluss noch mit einem Spruch meiner alten Oma, Gott hab sie selig. Die hat nämlich immer gesagt, das zu viel ist der Feind des Guten. Und jemand, der erst von einem Braunbären zerfleischt wird in alle Einzelteile und dann, wie gesagt, noch 50 weitere Katastrophen im Jahr 1700 Knips überlebt. Anna, machen wir weiter 2017?
Wir tragen es draußen auf dem Gang aus und ich würde sagen, wir werden beide Schmisse im Gesicht haben, aber wir sind da.
So machen wir das. Das war's. Eine Stunde Film heute Abend bei D-Radio Wissen mit dem Jahresrückblick 2016. Nächste Woche gucken wir auf das Jahr 2017 und was uns da erwartet. Bis dahin, habt eine gute Zeit und einen guten Rutsch. Wir sagen Tschüss.
Viel Spaß im Kino.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.